온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 364. Es ist mal wieder randvoll mit spannenden Beiträgen aus fast allen Teilen Lateinamerikas. Zum Beispiel Guatemala. In Guatemala finden gerade Präsidentschaftswahlen statt. Den ersten Wahlgang hat nun ausgerechnet ein zweifelhafter Komiker gewonnen. Die Vertreter des alten Establishments landeten auf Platz 2 und 3. Jetzt, vor dem zweiten Wahlgang, befindet sich Guatemala in Aufruhr, nachdem Massendemonstrationen und Ermittlungen den bisher amtierenden Präsidenten Pérez Molina erst zum Rücktritt gezwungen und dann ins Gefängnis gebracht haben. Dass die Armenier in der Türkei vor 100 Jahren einem Völkermord zum Opfer fielen, ist bekannt. Weniger bekannt hingegen ist, dass viele Armenier fliehen konnten, unter anderem auch nach Lateinamerika, zum Beispiel nach Uruguay. Das Teatro Trono aus dem bolivianischen El Alto war schon öfters in Deutschland und im Onda-Info zu Gast. Jetzt kommen sie schon wieder auf Tour. Wir stellen euch das neue Theaterstück Arriba El Alto vor. Der nicaraguanische Cocibolca-See ist ein Touristenparadies. Doch demnächst droht vielleicht der Kollaps. Dann nämlich, wenn der geplante Kanal durch Nicaragua Wirklichkeit wird. Befürworter versprechen hingegen wie üblich Wohlstand und Reichtum. Markus Plate berichtet. Viel Spaß beim Hören wünschen wir vom Onda-Info.
Yo soy mujer. Kampf um Frauenrechte in El Salvador ist der Titel einer Veranstaltungsreihe, die vom Ökumenischen Büro München organisiert wird. Zur diesjährigen El Salvador-Rundreise sind zwei Frauenrechtlerinnen eingeladen. Zwischen Ende September und Mitte Oktober werden Morena Herrera und Azucena Ortiz auf Veranstaltungen in 8 Städten über die aktuelle Situation der Frauenrechte in El Salvador berichten. Morena Herrera engagiert sich seit über 20 Jahren in feministischen Vereinigungen und setzt sich für Frauenrechte ein. Sie ist unter anderem Sprecherin einer Bürgervereinigung, die für Straffreiheit bei Abtreibung aus medizinischen oder ethischen Gründen kämpft. Azucena Ortiz ist Geschäftsführerin des Frauenverbandes Melida Anaya Montes. In den 23 Jahren seit ihrer Gründung hat diese Nichtregierungsorganisation Hausangestellte, Arbeiterinnen und Landfrauen im Kampf um ihre Rechte unterstützt. Die Termine und weitere Informationen zu den neuen Veranstaltungen finden sich auf der Webseite des Ökumenischen Büros München www.öku-büro.de unter Veranstaltungen. Weitere Veranstaltungen.
Mit harter Hand gegen Gewalt und Korruption vorzugehen. Mit diesem Slogan war Otto Pérez Molina vor 4 Jahren zum Präsidenten Guatemalas gewählt worden. Nun wird immer klarer, dass diese Regierung des Otto Pérez Molina diese Hand nicht geballt, sondern aufgehalten hat. Schon im April hatte die Internationale Kommission gegen die Straffreiheit in Guatemala, CICIG, seit 2007 im Land, einen groß angelegten Zollbetrugsskandal aufgedeckt mit Verbindungen in höchste Regierungskreise. Gegen Dutzende Funktionäre und Geschäftsleute wurde Haftbefehl erlassen. Guatemalas Vizepräsidentin Roxana Baldetti stürzte bereits am 9. Mai über den Skandal und wurde am 21. August sogar verhaftet, ein bis dato einmaliger Vorgang. Zehntausende Menschen waren seit Ende April jedes Wochenende auf die Straße gegangen, gegen die Korruption, für weitreichende Reformen des politischen Systems und, immer lauter, für den Rücktritt des Präsidenten. Die größten Demonstrationen, die Guatemala seit 7 Jahrzehnten gesehen hat. Praktisch alle Bereiche der Gesellschaft hatten sich den Rücktrittsforderungen angeschlossen, zum Schluss selbst der mächtige und reaktionäre Unternehmerverband CACIF. Am Ende distanzierte sich sogar die Armee vom Ex-General Pérez Molina, indem sie verkündete, ihre Aufgabe sei es, die Institutionalität zu schützen, nicht eine bestimmte Person. Mittlerweile sitzt Pérez Molina im Untersuchungsgefängnis. Und nun? Wer soll angesichts der politischen Skandale in Guatemala neuer Präsident werden? Ein Ökonom? Ein Theologe? Oder besser gleich ein Komödiant? Vielleicht hat Jimmy Morales die erste Runde der Präsidentschaftswahlen vom vergangenen Sonntag deswegen gewonnen, weil der 46-Jährige alles zugleich ist. Weil er im unüberschaubaren Kandidatenfeld einer der wenigen ist, der vordergründig wenig mit der vollkommen kompromittierten politischen Klasse Guatemala zu tun hat, der aber dennoch bekannt genug ist, damit ihn die meisten Wählerinnen und Wähler mit irgendetwas verbinden können. Morales, bekannt geworden durch sein oft zotiges Fernsehprogramm Moralejas, war erst vor wenigen Monaten in die Politik eingestiegen und hat als unorthodoxer Kandidat Kapital geschlagen aus den Korruptionsskandalen der jüngsten Vergangenheit. Ein knappes Viertel der Stimmen vereinigte der Antipolitiker Morales auf sich, der in seiner Komödiantenkarriere gerne mal ins Frauenfeindliche und Rassistische abglitt. Doch nicht nur das ist Anlass zur Sorge. Seine Kandidatur wird ausgerechnet von den reaktionärsten Kreisen der Armee unterstützt, der Institution, die für die schlimmsten Verbrechen der guatemaltekischen Geschichte verantwortlich ist. Und so hat Morales schon mal klargemacht, wogegen er ist. Gegen Homo-Ehe, Abtreibung und Marihuana. Freilich muss Morales in die Stichwahl. Um den zweiten Platz allerdings gab es ein Fotofinish zweier Vertreter der, dieselben wie immer, der traditionellen politischen Klasse des Landes. Erste Prognosen sahen Manuel Baldisson vorne, der die Umfragen über Monate klar angeführt hatte, dann aber durch seine lange Unterstützung für den nun zurückgetretenen und vorsorglich verhafteten Pérez Molina offenbar schwer an Unterstützung eingebüßt hat.
Ya basta de elegir a politiqueros baratos de copy-paste.
Der Copy-and-Paste-Kandidat, wie Baldisson auf seiner plagiierten Doktorarbeit schnell genannt wurde, steht einer Partei vor, die eigentlich sein Privatunternehmen darstellt und in ihrer politischen Linie ebenso obskur ist wie die Herkunft des Vermögens ihres Kandidaten. Auch Sandra Torres ist keine lupenreine Demokratin. Die ehemalige First Lady in der Präsidentschaft von Pérez Molinas Vorgänger, Álvaro Colom, wollte schon vor 4 Jahren Staatschefin Guatemalas werden. Allerdings erlaubt die Verfassung Familienangehörigen eines amtierenden Präsidenten keine Kandidatur, weshalb sich Torres kurzerhand scheiden ließ. Was wiederum das Wahlgericht nicht überzeugte. Torres' Partei, UNE, die unter Colom ebenfalls als korrupt verschrien war, die stand plötzlich ohne Kandidatin da und unterstützte bei den Wahlen gegen Pérez Molina ausgerechnet den Rechtsaußen Baldisson. Nun geben ihr die Auszählungsergebnisse nach einem 24-stündigen Auf und Ab einen hauchdünnen Vorsprung vor Baldisson und damit das Ticket für eine Teilnahme an der Stichwahl gegen Morales. Keiner der Kandidatinnen steht jedoch für den politischen Neuanfang, den die Zivilgesellschaft seit Ende April so lautstark gefordert hat. Interimspräsident Alejandro Maldonado Aguirre hat den Kongress schon einmal aufgefordert, noch vor der Stichwahl ein neues Parteien- und Wahlgesetz zu verabschieden. Jimmy Morales hält die Abgeordneten dafür jedoch für zu korrupt und fordert die Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung. Ob sich aber Guatemalas politische Klasse wirklich dazu durchringt, tiefgreifende Reformen am System vorzunehmen, hängt wohl vom Druck ab, den die Zivilgesellschaft dafür aufzubringen vermag.
Ich war ein Kind in Montevideo und bin noch zur Schule gegangen, als ich das Wort Völkermord kennengelernt habe. Das Wort stand groß geschrieben an einer Wand, Es war ein Text über die armenische Diaspora, über das Massaker der Türken an den Armeniern am Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Sultan des Osmanischen Reiches, Abdul Hamid II., hat Ende des 19. Jahrhunderts 300.000 Armenier ermorden lassen. Die Situation für die Armenier verschlimmerte sich weiter, als die Republik durch die Bewegung die Jungen Türken gegründet wurde. Viele Führer und Intellektuelle wurden verhaftet und zu Fuß nach Syrien und Mesopotamien deportiert. Am Anfang des 20. Jahrhunderts sind 1.500.000 Armenier ums Leben gekommen. Um die 600.000 der Überlebenden flohen aus der Türkei in den Libanon, nach Syrien, Europa, Lateinamerika sowie nach Nordamerika. Die Armenier kamen nach Lateinamerika, nach Argentinien, Brasilien, Uruguay, Chile und Venezuela. Die Armenier kamen nach Uruguay aus Kilikien, Cilicien, damals eine Region im Osten des Osmanischen Reiches, die heute zu den türkischen Provinzen Adana und Mersin gehört. Etwa 6.000 Armenier sind in der Zeit von 1923 bis 1931 nach Uruguay ausgewandert. Im Gegensatz zu anderen Menschengruppen, die überwiegend aus ökonomischen Gründen nach Uruguay kamen, sind die Armenier politische Flüchtlinge gewesen. Nach Uruguay kamen Bauernfamilien und HandwerkerInnen. Diese Menschen wohnen bis heute meistens in den Arbeitervierteln Montevideos, Cerro, La Teja und La Comercial. Viele Migranten waren in der Gefrierfleischfabrik beschäftigt. Viele andere haben als Straßenverkäufer, Fotografen und Schuhmacher gearbeitet. Danach haben sich die Armenier in Uruguay wirtschaftlich weiterentwickelt. In Uruguay wohnen heute etwa um 16.000 Menschen mit armenischen Wurzeln. Diese Gemeinschaft ist sehr gut organisiert. Die haben unter anderem zwei Radiosendungen, zwei wichtige Schulen, Zeitschriften, Sportvereine und vier Kirchen. Uruguay hat bereits 1965 den armenischen Völkermord anerkannt, aber nur als Massaker. Armenier sind in Uruguay auch bekannt als SportlerInnen. Schach, Freistilringen, griechisch-romanischer Ringkampf und Schwimmen. Heute arbeiten sie als MusikerInnen, ÄrztInnen und PolitikerInnen. Die armenische Gemeinschaft nennen sich selbst armenisch-uruguayisch.
Teatro Trono kommt aus El Alto, Bolivien. El Alto ist mit 4.100 Metern über dem Meeresspiegel die höchste Millionenmetropole der Erde. Mit dem Theaterstück Arriba El Alto hat das bolivianische Ensemble eine Hommage auf die außergewöhnliche Stadt geschrieben. Mit dem Stück tourten sie gerade im Rahmen der Kinderkulturkarawane durch Deutschland und Dänemark. In Berlin spielen sie in Schulen und machen Workshops zum Thema gutes Leben in der Stadt. Stadt der Zukunft heißt das Projekt. Onda Info stellt das Theaterstück Arriba el Alto vor.
Es wäre gut, wenn du mal zu den Versammlungen ins Stadtzentrum gehst, die rund um das abgebrannte Rathaus stattfinden. Hier diskutieren die Alteños die ganze Zeit. Indigene Frauen, Aktivisten von den roten Ponchos. Manchmal fliegen auch die Fäuste. Es geht immer gegen den Imperialismus. Es gibt seit dem Krieg ums Erdgas 2003 ein unbewusstes kollektives Gefühl der Stärke. Es ist kein Zufall, dass es hier eine grobschlächtige Statue von Che Guevara gibt, der einen Falken aufspießt und eine Friedenstaube in der Hand hält.
Pisando un halcón así del imperialismo y con una paloma de la paz, ¿no? Entonces es.
Als ich in El Alto ankam, war ich noch ein Kind. Ich erinnere mich noch, dass im Schoß meiner Mutter der Geruch heiliger Düfte zu Ehren von Pachamama um meine Nase wehte. Und mein Vater bat zur gleichen Zeit die Berggötter um ihren Schutz, als wir ankamen.
El Alto entstand vor 40 Jahren. Sein rasantes Wachstum begann in den 80er Jahren. Zu dieser Zeit wurden in El Alto die Bergwerke zuerst privatisiert und dann geschlossen. Die arbeitslosen Minenarbeiter zog es in die großen Städte. Viele strandeten in El Alto, am Rande des Regierungssitzes La Paz. Im Theaterstück Arriba El Alto, Hochlebe El Alto, erzählt das Ensemble in collagenhaften Szenen diese Geschichte.
Die ersten, die hierher kamen, waren entlassene Bergleute. Es gibt in El Alto eine weit verbreitete Willkommenskultur. Bei uns wird niemand abgewiesen, der neu ist. Unsere Mütter und Väter waren selbst Migranten und bauten die Stadt auf. Der älteste Stadtteil Satellite trägt bis heute diese Spuren und zeigt, wie wir die Stadt nach und nach aufgebaut haben.
Migration, die Geschichte des Aufbaus, die Not der Armen, die Marginalisierung, die Randhaftigkeit, die Stadt zeigt sich in den Szenen. Protagonisten der Geschichte von Teatro Trono sind zwei junge Leute. Sie treffen sich zu Beginn, verlieben sich und verlieren sich wieder. Achel muss zum Militär, er lässt Victoria zurück. Sie treibt sich durch die Stadt, sieht El Alto wachsen, erlebt die Probleme. Rassismus, Armut, Kriminalität, die aus der Armut hervorgeht. Umweltverschmutzung, El Alto als Stadt der Habenichtse gesehen, als Problemzone. Und die Realität? Bis heute meiden die Gutbetuchten der Nachbarschaft La Paz El Alto. Sie kommen nur nach El Alto, wenn sie zum Flughafen müssen.
Entre La Paz y El Alto sí hay una barrera. Es una parte de la obra decimos que...
Zwischen La Paz und El Alto gibt es eine Barriere. In einem Teil unseres Theaterstücks sagen wir, dass die Leute von unten, von La Paz, nie zu uns nach El Alto kommen. Es sei wegen der kriminellen Mentalität, meinen sie. Sie denken immer, ihnen würde in El Alto etwas zustoßen und, naja, El Alto bestünde nur aus Dieben. Das ist ein sehr großes Hindernis. Wenn wir sagen, lass uns hoch nach El Alto gehen, werden unsere Freunde aus La Paz immer faul. Sie meinen dann, nee, kommt ihr lieber zu uns runter, in La Paz ist es doch viel schöner. Und so ist das bis heute.
Die Sichtweise El Alto als Elendsquartier zu betrachten, beginnt zu bröckeln. Seit 2003 ist die indigene Stadt nicht nur geografisch ziemlich weit oben. Manche bezeichnen sie seit 2003 als den höchsten Punkt der lateinamerikanischen Revolution. Vor 12 Jahren verjagten die Alteños in einem Aufstand den letzten neoliberalen Präsidenten und ebneten Evo Morales den Weg. Unter dem ersten indigenen Präsident des Kontinents wurde eine neue Verfassung verabschiedet, in der die indigene Bevölkerung mehr Rechte erhält, um Pachamama, Mutter Erde, als Rechtssubjekt verankert ist. Der Aufstand 2003 kostete über 60 Menschen das Leben. An diese wird im Theaterstück am Ende erinnert.
Massimo Valerio, 48 Jahre. Damian Luna, 30 Jahre. Juan Quiste, 18 Jahre.
Roberto Huanca, 34 Jahre. Wilson Chukimi, 32 Jahre. José Macías, 30 Jahre. Felix Bautista.
In Berlin kann man Teatro Trono mit dem Stück Arriva el Alto am 6. und am 7. Oktober im Theater am Aufbauhaus Kreuzberg sehen. Mehr Infos unter Stadt der Zukunft, alles zusammen.blogsport.de. Auf der Webseite der Kinderkulturkarawane kann man den gesamten Tourplan abrufen.
Gemächlich schwappen kleine Wellen ans Ufer. Auf dem Wasser werfen Fischer von Holzkanus ihre Netze aus. Am grauen, vulkansandigen Strandsaum machen Urlauber einen Morgenspaziergang. Das Paradies hat einen Namen, Ometepe. Die Insel mit den beiden Vulkanen Concepción und Madeiras liegt im Lago Cocibolca, auch Nicaragua-See genannt. Ometepe ist UNESCO-Biosphärenreservat und ein Magnet für Öko- und Rucksacktouristen. Wenn die Pläne der nicaraguanischen Regierung und des chinesischen Konsortiums HKND wahr werden, könnten in Zukunft wenige Kilometer vor Ometepe riesige Containerschiffe vorbeiziehen. Das massive Ausbaggern und der Öleintrag der Schiffsmotoren werden den See umkippen lassen, sagt Ruth Herrera voraus. Herrera war bis 2010 Chefin des staatlichen Wasserversorgers. In dieser Funktion hat sie zehntausende Menschen am entlegenen nordöstlichen Ufer des Sees an die Trinkwasserversorgung angeschlossen, bevor sie bei Ortega in Ungnade fiel und gehen musste.
Die Entscheidung, die wichtigste Süßwasserquelle des Landes einem privaten Investoren zu geben, ist ein Verbrechen am Recht der Bevölkerung auf Trinkwasser. Wenn wir uns den Klimawandel anschauen und dass wir dadurch in Zukunft riesige Probleme mit der Wasserversorgung haben werden.
Dagegen ist es gerade eines der Lieblingsargumente von Ronald McLean, dass der Kanal der Umwelt und dem Wasserhaushalt zugutekommt. Abgesehen davon, dass Nicaragua durch den Kanal zum mit Abstand reichsten Land Zentralamerikas werde. McLean ist Sprecher des Kanalbauprojektes für den chinesischen Investor. Vorher war er mal Umwelt-, Außen- und Wirtschaftsminister Boliviens in den neoliberalen Regierungen vor Evo Morales.
In unserer Region haben wir durch Kriege und die Armut unsere Nation entwaldet. Und wir haben gar kein Geld, um unsere Flusssysteme und die Umwelt allgemein zu schützen. Der Kanal aber, der wird genügend Geld ins Land bringen, um wieder aufzuforsten und den See zu säubern und zu schützen.
Carlos Fernando Chamorro ist Chef des besucherstarken Internetmagazins Confidencial, das auch Fernsehmagazine produziert. Nachdem die Somoza-Diktatur seinen Vater, Pedro Joaquín, Herausgeber der wichtigsten Tageszeitung La Prensa, hatte ermorden lassen, stellte sich Chamorro auf die Seite der sandinistischen Revolution. Die Zeiten sind lange vorbei. Mittlerweile ist der Journalist einer der wichtigsten Kritiker des Systems Ortega. Das Kanalprojekt sieht Chamorro mit gemischten Gefühlen.
Diskutieren. La posibilidad de hacer un megaproyecto en Nicaragua es algo necesario, es algo válido.
Es ist richtig und wichtig, dass über ein solches Projekt diskutiert wird. Der Kanal ist für Nicaragua seit jeher ein Objekt großer Hoffnung gewesen. Aber man kann ein solch wichtiges Projekt nicht auf Kosten der nationalen Souveränität und der demokratischen Institutionen durchziehen. Die Konzession errichtet in Nicaragua eine private Enklave, wo der Konzessionär machen kann, was er will.
Que se convierte prácticamente en un enclave.
Denn laut Maura Madrid, die im Centro Humboldt in Managua seit Jahren zu den Umweltauswirkungen der möglichen Kanaltrassen arbeitet, umgeht die Kanalbaukonzession alle geltenden Gesetze. Zum Beispiel dürfe der nebulöse Investor die erforderlichen Umweltstudien selbst durchführen. Überhaupt sei die Konzession ein Maulkorb für Nicaragua und ein Freibrief für den Investor.
Das Konzessionsgesetz 840 legt fest, dass alle Gesetze und Verordnungen, die auf nationaler oder lokaler Ebene das Kanalprojekt einschränken könnten, für eben dieses nicht gelten oder ganz gestrichen werden. Nach demselben Gesetz sei es den Behörden des Landes untersagt, zivil- und strafrechtliche Prozesse gegen HKDN einzuleiten, zum Beispiel bei Umweltvergehen oder Verletzungen des Arbeitsrechts. Auch Genehmigungs- und Einspruchsfristen sind weitgehend ausgehebelt. Um die Autonomierechte der indigenen und afroamerikanischen Bevölkerung ist es noch schlimmer bestellt.
Andererseits, China zu kritisieren, weil die Kanalbaulizenz die Souveränität Nicaraguas beschädige, wäre aus westlicher Sicht gewagt. Denn auch mit den Freihandelsverträgen, die Europa und die USA mit Zentralamerika geschlossen haben, hat Nicaragua bereits an Souveränität eingebüßt, zum Beispiel durch die Schiedsgerichte. Und was den Kanal betrifft, ist noch gar nicht so sicher, ob er tatsächlich gebaut wird. Maria López Vigil hegt jedenfalls ihre Zweifel. Die mittlerweile 70-Jährige ist Chefredakteurin der Monatszeitschrift Envio, die zu Revolutionszeiten die Sandinisten freundschaftlich begleitete, die aber ebenfalls dem System Ortega sehr kritisch gegenübersteht.
Ich glaube, hinter dem Projekt steckt etwas anderes. Es ist ein Spekulations- und Geldwäscheprojekt. Ein Testballon Chinas, um zu sehen, wie weit man in die Interessensphäre der USA vordringen kann. Es ist ein Luftschloss und ein innenpolitischer Schachzug, der Ortega und seinen Leuten über viele Jahre die Wiederwahl garantiert.
Auf Kritik am Kanalbauprojekt reagieren Nicaraguas Behörden zunehmend allergisch. Beim Spatenstich im Dezember 2014 ging die Polizei gegen zwei Demonstrationen von Bauern an der geplanten Kanalroute vor. 50 Verletzte waren die Folge, fast 50 Menschen hatte die Polizei, wenn auch nur für einige Tage, verhaftet. Mitte Mai warfen die Behörden mehrere NGO-Mitarbeiter aus dem Land, die an den Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag des nicaraguanischen Menschenrechtszentrums CENIT teilnehmen wollten. Besonders unangenehm reagiert die Regierung offenbar auf internationale Berichterstattung zum Kanalprojekt. Mindestens einem Fernsehteam und einer Dokumentarfilmerin wurde bei der Einreise am Flughafen Managua die Ausrüstung beschlagnahmt. Und es trifft auch Workshopleiterinnen, vor allem wenn sie in der Provinz Rio San Juan, also in der Nähe der Kanaltrasse, mit landwirtschaftlichen Kooperativen zusammenarbeiten.
Meine Kollegin und ich haben Workshops in einer landwirtschaftlichen Kooperative gegeben und ein Community-Radio besucht. Bei der Ausreise sind wir von den Behörden 2 Stunden lang festgehalten und befragt worden. Das war schon sehr unangenehm.
An der Grenze nehmen die Nickeligkeiten seit den Protesten im Dezember zu. Einreisende, die nicht offensichtlich Touristen oder regelmäßige Grenzgänger sind, werden gefilzt und mittlerweile auch verhört, insbesondere wenn sie professionelles Equipment dabei haben. Den Kanal sprechen die Beamten dabei nicht an. Sie wollen aber sehr genau wissen, wo und mit wem sich Einreisende aufhalten. Für Aktivitäten mit nicaraguanischen NGOs sind mittlerweile offizielle Einladungsschreiben empfehlenswert. Besuche bei unabhängigen Medien benötigen nach Aussagen von Grenzbeamten mittlerweile die Genehmigung des Regierungsministeriums. Nicaraguas Regierung scheint jede Kritik an dem Megaprojekt verhindern zu wollen. Seltsam eigentlich bei einem Projekt, das Nicaragua dauerhaften Wohlstand bringen soll. Sandino, bajo la montaña, aquella mañana. En sombrero alado vino a saludar.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de